Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 6.7.2006 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Treff 88,0.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von MB Radio 88,0. Wir, das ist die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Wir haben heute wieder einige Themen vor, Werner. Was ist heute alles so dran?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben einige Themen. Und zwar werden wir als erstes über unser Fest sprechen, denn der Esperanto-Verein der Brandenburg hat ein Fest durchgeführt, 35 Jahre Esperanto-Verein in Neubrandenburg. Dazu werden wir Interviews vorführen und übersetzen. Das ist auch gleichzeitig ein Landestreffen gewesen. Dann werden wir über den Deutschen Esperanto-Bund sprechen und über den Esperanto-Weltbund, was so in der Welt geschieht. Dann René, einer von unserer Redaktionen, der hier ist, wird über eine sehr interessante Esperanto-Zeitschrift sprechen und davon einen Artikel vorführen. Dann wird Werner Levin etwas sagen zu den Esperanto-Weltnetzseiten, die man im Internet aufrufen kann. Dann machen wir ein bisschen Kursus Esperanto. Dann gibt es eine Enthüllung, eine Sensation, einen Skandal und auch ein bisschen Esperanto-Kursus, so dass die Hörer wieder etwas über Esperanto hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beginnen jetzt mit den Interviews zum Landestreffen am 24.06.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Welle Esperanto, Ondo Esperanto. Wir haben in unserem Studio heute Gäste. Es sind zwar eine ganze Menge, wir werden aber nur mit zweien von Ihnen sprechen. Und verzeihen Sie, dass wir zunächst in Esperanto beginnen. Wir werden das dann alles getreulich übersetzen. Neben mir steht Herr Baranowski, Herr Czesław Baranowski ist Magister, ehemaliger Direktor eines Gymnasiums in Koszalin, unserer Partnerstadt. Und wir haben auch mit Esperanto viele Verbindungen dort aufgebaut. Und ich werde ihn jetzt fragen, wie diese Verbindung begann. Senor Baranowski, wie ofte jam estis in Neubrandenburgo, kam ist darigas al vila demandon, kial, wie ci jahre venis al Neubrandenburgo?
Respondante viam demandon, vi devas clarigi, che passis iam 35 jaroi de amica conlaborado inter Esperanto Clubo Neubrandenburg kaj Koszalina filio de Pola Esperanta Asocio. Do estas bona okazo por renkontiĝi, por sumigi.
Ich habe gefragt unseren Gast, aus welchem Grunde er wieder in Neubrandenburg ist. Denn er war ja schon einige Male hier. Und Herr Baranowski antwortet, ja, er war schon oft hier, er kommt gerne nach Neubrandenburg und insbesondere heute aus dem Anlass, weil die Zusammenarbeit, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Esperanto-Freunden aus Koszalin und Neubrandenburg zum 35. Mal sich jährt. In dieser Zeit ist eine wirkliche Freundschaft zwischen beiden Vereinen und zwischen vielen einzelnen Menschen unserer beiden Vereine gewachsen. Und das ist ja auch unser Ziel. Insbesondere nehmen wir natürlich gegenseitig teil an unseren Veranstaltungen. Die Freunde aus Koszalin kommen zu unseren Treffen, die wir hier in unserer Umgebung und in Neubrandenburg durchführen. Und die Neubrandenburger fahren gerne zum baltischen Esperanto-Frühling oder zu den Esperanto-Geburtstagsfeiern, die im Dezember jeweils stattfinden. Und aus diesem Grunde ist also auch zu Höhepunkten immer eine Art von Besuchen üblich. Und er kommt übrigens gerne nach Neubrandenburg. Neubrandenburg ist eine sehr schöne, eine sehr besuchungswürdige Stadt, so ein Esperanto-Original, und eine saubere Stadt. Und er erzählt auch weiterhin zu dem Profil des Esperanto-Frühlings, den er seit 1976 in Koschalin, in Mielno, das ist Großmölln, an der Ostsee durchführt. Das heißt nicht er, sondern die jeweilige Leitung des Esperanto-Vereins in Koschalin. In diesem Jahr war das schon zum 28. Mal. Das ist also nicht in jedem Jahr. Einige Jahre sind ausgefallen wegen des Kriegszustandes in Polen. Meine Frage war dann, was machen denn die Deutschen? Es kommen doch aus, damals aus der DDR oder insgesamt jetzt aus Deutschland die Teilnehmer, die dorthin fahren. Natürlich sollen sie sich amüsieren und sich erholen in einem Esperanto-Ethos. Das bedeutet die Esperanto-Sprache, verbunden mit Ferien, verbunden mit Familie. Und er sagt, nein, die Deutschen kommen natürlich gerne her. Einerseits, aber andererseits sind sie nicht nur da, um sich amüsieren zu lassen, sondern sie tragen auch sehr aktiv bei zu dem Inhalt des baltischen Esperanto-Frühlings, insbesondere durch die verschiedenen Vorträge, die geboten werden. Und ganz besonders interessant sind Musikvorträge eines Freundes aus Stralsund, Gunther Ebert, der als Musikkenner alle möglichen Themen sich aussucht und sie dann vorführt, zum Beispiel die europäischen Komponisten zum Thema Frühling oder so eine ähnlichen Dinge, die dann dort einen großen Anklang finden. Ja, der Kriegszustand in Polen, einige ältere Hörer wissen noch, wann das war, 1980 und später. Der General Jaruzelski hat ja dann den Kriegszustand ausgerufen, um da zu verhindern, dass die Rote Armee in Polen einmarschiert. Da ging es mit dem Esperanto etwas rückwärts oder hatte stagniert, denn man durfte nicht mehr sich versammeln, man durfte keine Publikationen erscheinen lassen. Aber das hat sich dann doch auch während des Kriegszustandes wieder normalisiert langsam und sogar normalisierte sich nach unseren gesellschaftlichen Veränderungen 1990 herum, sowohl in der DDR, die ja dann aufhörte zu bestehen, und auch in der Volksrepublik Polen, die dann zur Republik Polen wurde. Das hat natürlich auch dort tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen nach sich gezogen. Aber Esperanto ist geblieben durch alle Erschütterungen und durch alle negativen Entwicklungen hindurch. Denn es gab ja nicht nur negative, sondern auch eine Menge großer, vorteilhafter Veränderungen, die wir natürlich auch für Esperanto nutzen. Ja, soweit sein Interview. Ich habe das hier zusammengefasst und wir haben seine schöne Stimme gehört, eines alten, gedienten Lehrers, der übrigens ein sehr gutes und geschliffenes Esperanto spricht. Liebe Hörer, das war das Interview mit Herrn Magister Baranowski aus Koschalin, unserer Partnerstadt. Und er ist auch der Vorsitzende des Esperanto-Vereins Koschalin, der zu dieser Zeit hier in der Brandenburg weilt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt erstmal eine kleine Zwischenmusik. Und zwar von der ersten CD Vinyl Cosmo Compile. Die ist die ist schon ein paar Jahre alt. Das ist der erste Titel ist von der Gruppe Jomat Kai Natascha, Jomat und Natascha. Der Titel lautet Papago, also Papagei.
Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Wir haben hier einen Gast, liebe Hörerinnen und Hörer. Er kommt von weit her, nämlich aus Berlin. Es ist Herr Dr. Blanke, der uns hier in der Brandenburg seit langem bekannt ist. Nämlich, er war dabei,
Er war damals Sekretär des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR und er war dabei, als nach vielen Mühen auch in Neubrandenburg der damalige, so nannte man das, der Bezirksarbeitskreis Esperanto gegründet wurde. Und wir verstehen uns als Esperanto-Verein Neubrandenburg als direkter Nachfolger dieses, ja, dieses damaligen Vereins. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist vielleicht doch notwendig, Ihnen zu sagen, wer ist Dr. Blanke? Dr. Blanke ist ein renommierter Sprachwissenschaftler, der aus der DDR stammt und kommt, aber der inzwischen internationalen Ruf hat. Er hat auch an der Uni Humboldt Esperantologie, Interlinguistik gelehrt. Er hat unzählige Bücher geschrieben, für mich unzählige Bücher, aber sicherlich etwa 20, 30 Bücher zu diesem Thema Esperantologie, Interlinguistik. Er ist auch Träger verschiedener Auszeichnungen. Da ist er zum Beispiel im vorigen Jahr ausgezeichnet worden während des Esperanto-Weltkongresses von den baltischen Universitäten. Die haben so eine gemeinsame Auszeichnung für internationale Sprachwissenschaftler. Und in diesem Jahr, vor einigen Tagen, ist er ausgezeichnet worden von dem Internationalen Informationszentrum für Termini, also für wissenschaftliche Begriffe, von Eugen Wiester. Eugen Wiester war ein österreichischer Sprachwissenschaftler, der hat so etwas gegründet. Und Träger dieser Auszeichnung oder derjenige, der das vergibt, ist die Stadt Wien, die Universität Wien und die Nationalbibliothek von Wien, sowie der österreichische oder die österreichische UNESCO-Kommission. Das ist also Dr. Blanke, der international geachtet, bekannt ist und besagterweise diese Auszeichnungen erhalten hat. Aber er ist nicht abgehoben, er ist immer mit beiden Füßen auch in der Basisbewegung des Esperanto zu Hause. Soweit etwas über ihn. Herr Dr. Blanke, waren Sie schon öfter in Neubrandenburg?
Auf jeden Fall. Ich bin ja ein halber Neubrandenburger, auf jeden Fall bin ich Mecklenburger. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich hierher kommen kann, und zwar aus verschiedenen Gründen. In der Zeit des Wirkens des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR waren Neubrandenburger sehr aktiv tätig. Ich weiß, dass Werner Fennig nicht nur Vorsitzender war, sondern er war auch Mitglied des kleinen Präsidiums. Wir nannten das Arbeitsausschuss. Und was mich besonders freut, ist, trotz aller Veränderungen, ist die Neubrandenburger Truppe nach wie vor aktiv und bemerkenswert auch die Kontinuität. Man setzt die freundschaftlichen Verbindungen mit dem Nachbarland Polen fort, die ja jetzt auch Mitglied der Europäischen Union sind. Das freut mich und wir haben einiges versucht, die Geschichte zu schreiben, was unseren Verband betrifft. Und der Kulturbund existiert nach wie vor. Die Beziehungen der Esperantisten zu dieser Organisation funktionieren weiter. Sodass ich eigentlich froh bin, dass gerade in Neubrandenburg, das betrifft aber eigentlich auch Mecklenburg-Vorpommern insgesamt, hier auf dem aufgebaut wird, was wir gemacht haben. Sicherlich gab es früher Begrenzungen, heute gibt es neue Möglichkeiten, die werden genutzt. Ich denke beispielsweise an das Internet, völlig neue Dimensionen der internationalen Zusammenarbeit. Und ich bin sicher, wenn ich halbwegs gesund bleibe, werde ich noch öfter nach Neubrandenburg kommen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Angebot nehmen wir gerne an. Dann, es ist ja nicht weit hin bis zu 50 Jahre. Unser Jubiläum, aber sicherlich davor noch oftmals. Aber Spaß beiseite. Herr Dr. Blanke, was macht man so als? Sie sind ja Sprachwissenschaftler. Sie haben ja schon während der DDR-Zeit sich nicht nur mit der Bewegung, der Esperanto-Bewegung beschäftigt oder mit der Geschichte der Esperanto-Bewegung, sondern Sie haben ja auch schon in Ihrem Leben eine Menge getan für die Wissenschaft. Und zwar die Interlinguistik. Und über dieses Thema haben wir vor unserem Sender noch nie gesprochen. Würden Sie vielleicht mal erklären, erstens, welchen Bereich der Wissenschaft Sie bestreichen, was Sie selber getan haben an Produkten, die man dann in Form von Büchern verteilt oder verkauft oder hat. Ja, das würde ich gerne mal hören.
Ja, das ist eine interessante Frage. Es gibt eigentlich nicht sehr großes Interesse für Interlinguistik und Wissenschaft in der Sprachgemeinschaft des Esperanto. Es sind relativ wenige, aber ich bin der Meinung, Theorie und Praxis gehört zusammen. Besonders in Kreisen, die nicht wissen, dass diese Sprache funktioniert, dass die Gemeinschaft eine Kultur ausgebildet hat, herrschen ganz eigentümliche Vorstellungen. Und mein kleiner Beitrag, den ich versuchte zu leisten, war der, dass ich nach der Promotion und der Habilitation auch eine Dozentur an der Humboldt-Universität übernommen habe zur Interlinguistik, um gerade in intellektuellen Kreisen hier auch Vorurteile abbauen zu können. Nun ist die Frage, was ist Interlinguistik? Ich verstehe darunter die Wissenschaft, die sich mit der internationalen Kommunikation befasst und speziell mit der Rolle von sogenannten Plansprachen, Weltsprachen, Universalsprachen und so weiter. Es ist nicht zu erwarten, dass, sagen wir mal, Regierungen oder Wissenschaftler sich positiv zum Esperanto äußern, wenn sie nicht wissenschaftliche Grundlagen vor Augen haben. Deswegen habe ich doch versucht, einige Bücher zu schreiben, und in der DDR wirkte sich das so aus, dass eben der Verlag Enzyklopädie Wörterbücher, Lehrbücher in sehr guter Qualität produziert hat, weil eben im Hintergrund Gutachten standen, die sagten, jawohl, das ist eine seriöse Sache, also ihr könnt dafür Geld ausgeben. Oder in der Gegenwart ist es so, nach der Wende im Jahr 1991 wurde eine Gesellschaft für Interlinguistik gegründet. Das ist die einzige in Deutschland, die interessierte Wissenschaftler zusammenfasst, so dass wir eigentlich auch Ansprechpartner sind für Journalisten, für andere Wissenschaftsbereiche, die sagen, na hört mal zu, was ist denn nun mit dem Esperanto? Ist das eine ernsthafte Frage? Und dann können wir auch mit entsprechenden Argumenten hier reagieren. Die Fachliteratur, die es in deutscher Sprache gibt, ist in Bibliotheken vorhanden, ist in Bibliografien, wird rezensiert, so dass ein Intellektueller, wenn er Unsinn über Esperanto redet, und das ist leider sehr häufig der Fall nach wie vor, er eigentlich nur zeigt, dass er die Faktenlage nicht kennt.
Und er muss sich auch offenbaren, wenn man ihn dann beim Wort nimmt und mal sagt, was hast du gesagt, was haben Sie gesagt, Herr Professor, zu diesem Thema. Da gibt es tatsächlich immer noch Argumente, Esperanto ist nicht sprechbar, Esperanto hat keine Grammatik, Esperanto hat kein Alphabet. Man denkt, das sind Dinge aus dem Mittelalter, aber es ist tatsächlich so, dass nach meiner Meinung, Herr Dr. Blanke, wird das absichtlich gestreut nach wie vor? Oder ist das nur Gehässigkeit, subjektive Gehässigkeit?
Ja, es kommen da, glaube ich, verschiedene Faktoren zusammen. Also auf der einen Seite gibt es eine Ignoranz. Die ist bei Intellektuellen, wenn es um andere Fächer geht, durchaus vorhanden. Man interessiert sich für das eigene Fach und alles andere interessiert einen nicht. Man muss aber auch sehen, dass es ein Phänomen ist, eine vom Menschen initiierte Sprache, dass die funktioniert, dass die sich entwickelt, dass die Sprachgemeinschaft eine eigene Kultur ausgebildet hat, das ist nicht auf Anhieb zu verstehen. Die gesamte Sprachwissenschaft hat sich mit den sogenannten natürlichen Sprachen oder besser gesagt mit Sprachen, die eine Geschichte haben, die in das Dunkle der Menschheit zurückreicht, befasst. Jetzt kommt dort ein Dr. Samenhof, schreibt eine 40-seitige Broschüre, die im Jahr 1887 veröffentlicht wurde. Wir kennen das Geburtsdatum dieser Sprache. Und aus dieser Sprache oder um diese Sprache entwickelt sich eine Gemeinschaft von Sprechern. Das ist ein völlig unübliches Phänomen, sodass viele dann automatisch sagen, Kunstsprache kann nicht funktionieren, hat keine Kultur. Und ein anderer Grund ist natürlich auch der, dass es auch machtpolitische Auffassungen gibt, dass man sagt, also Esperanto, und da gibt es auch manchmal eine bewusste negative Haltung, Esperanto interessiert uns nicht, denn die englische Sprache, die hat ja den Siegeszug angetreten, ich weiß aus Dokumenten der Europäischen Union, dass dort wieder die Behauptung aufgestellt wurde, sogenannte Kunstsprachen kommen nicht in Betracht, denn sie haben ja keine Kultur. Da unterscheidet man nicht zwischen den etwa 1000 Projekten, die es seit dem Mittelalter bis heute gibt, und dem einen Fall, wie aus einem Projekt eine Sprache geworden ist, nämlich Esperanto. Das wird alles in einen Topf geworfen. Und da man da nicht unterscheidet, ist einem auch nicht bewusst, dass diese Sprache eine Sprachgemeinschaft hat, und dazu gehören auch die Esperantisten in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Sprachgemeinschaft also, die eine Kultur ausgebildet hat, die sozusagen Träger der Sprache ist, die Sprache sich entwickelt. Das wird alles nicht gesehen, und es gibt sicherlich auch Leute, die das bewusst nicht sehen wollen. Ich kann mir das schon vorstellen, weil ja Esperanto sozusagen ein Gegenentwurf ist gegen die hegemoniale Rolle des Englischen.
Oder gegen andere.
Und auch gegen andere große Sprachen. Natürlich, ja. Die Franzosen unterstützen ihre Sprache. Und interessant ist übrigens auch, dass die Deutschen, die etwas spät aufgewacht sind, das ist ja in der Geschichte öfter passiert, erst etwa ab Mitte der 80er Jahre anfangen zu protestieren, dass das Deutsche in der Europäischen Union nicht die Rolle spielt, die es doch spielen müsste. Denn, und das besonders nach der Vereinigung, nach 1989, ist ja Deutschland in der Europäischen Union die größte Wirtschaftsmacht, hat die meisten Sprecher. Und das Deutsche spielt eine ganz geringe Rolle. Man kann etwa sagen, 3-4% der Kommunikation im Rahmen der Europäischen Union wird in Deutsch realisiert. Etwa 50-55% in Englisch und dann vielleicht noch 40% in Französisch und der Rest geht auf die anderen Sprachen. Man muss sich das mal vorstellen. Die Europäische Union hat jetzt 21 Sprachen, die theoretisch alle gleichberechtigt sind, de facto natürlich nicht. Und Deutschland wacht auf und protestiert in teilweise sehr scharfer Form. Ich kenne Resolutionen vom Bundesrat und auch von einer Fraktion im Parlament, die also sagen, wenn Deutsch keine größere Rolle spielt, dann würde das bedeuten, dass die deutschen Bürger sich nicht gut aufgehoben finden in der Europäischen Union. Also wir merken, Sprache ist immer mit Macht verbunden. Und da kann natürlich solch eine neutrale Sprache, die auf Gleichheitsprinzipien beruht, wie das Esperanto, nur störend sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen nochmal eine kleine Zwischenmusik, und zwar einen Titel von Jacques Ivart, den Titel Mia Terra, meine Erde.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn es gibt ja auch einen richtigen, ich weiß nicht, wie ich das so nennen soll, einen Englischfanatismus,
ja.
Der sich auch so äußert, dass wir keine Musik mehr in deutscher Sprache hören, im Radio und im Fernsehen, abgesehen von den dümmlichen Werbersprüchen, die man überall liest. Ich las neulich, nicht neulich, sondern heute, ein Plakat der Polizei für den Datzeberg, und dieses Plakat für den Datzeberg in Neubrandenburg ist auf Englisch geschrieben. Nicht? Der René wird sich das merken, da werden wir mal Protest einlegen. Ist dann dieses Bewusstsein, Herr Dr. Blanke, überhaupt schon angekommen bei den Menschen vor Ort, dass sie das merken, dass sie diskriminiert werden?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es scheint doch so zu sein, dass in der Bevölkerung und leider auch bei den Parteien nicht klar ist, dass Sprachenfragen politische Fragen sind. Man äfft das amerikanische Englisch nach, häufig übrigens auch falsch, und ist der Meinung, wenn man Englisch spricht oder Brocken um sich wirft, dann ist man ganz modern. Dann ist man weltoffen. Das ist natürlich ein großer Irrtum. Man ist überhaupt nicht weltoffen, sondern man unterstützt die hegemoniale Macht mit der hegemonialen Sprache. Und das hat teilweise katastrophale Folgen, die in den nächsten Jahrzehnten noch deutlicher werden, wenn sich da nichts ändert. Nicht nur dieses Sprachengemisch, was wir Denglisch nennen, kann einen wirklich schon doch etwas zu viel werden, sondern es gibt noch andere Entwicklungstendenzen. Wir können beobachten, bei der Technisierung des täglichen Lebens brauchen wir Fachwörter. Da das Englische immer mehr auch als Fachsprache überall eindringt, werden häufig keine Fachbücher mehr zu verschiedenen Disziplinen in Deutsch geschrieben. Oder besser gesagt, diese Fachbücher haben fast nur englische Termini, englische Ausdrücke. Das heißt aber, eine Sprache, die nicht mehr über die fachsprachliche Fähigkeit verfügt, vertrocknet in gewisser Hinsicht. Das heißt, die Gefahr ist, dass im Laufe der Zeit diese Sprachen zu Folklore-Sprachen werden. Ihr könnt euch dann in Deutsch noch über Familiensachen unterhalten und über Tradition, über Kultur, aber komplizierte technische Dinge werden gar nicht mehr mit deutschen Fachwörtern beschrieben. Das geht gleich um Englisch. In der Computerbranche ist das ja ganz deutlich. Und diese Erscheinungen sind sehr gefährlich. Deutschsprachige Fachliteratur wird kaum noch zitiert, obwohl um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert das Deutsche eine der führenden Wissenschaftssprachen war. Ich habe das öfter erlebt, dass amerikanische Wissenschaftler, also jetzt mal in Esperanto, Vorträge gehalten haben zu irgendwelchen angeblichen neuen Sachen. Und dann habe ich sagen müssen, du, das haben wir in den 70er Jahren schon veröffentlicht. Das ist eine ganz gefährliche Tendenz. Und die Parteien, die politischen Kräfte dieses Landes und der Durchschnittsbürger sicherlich auch, begreifen nicht, dass man das nicht unwidersprochen hinnehmen kann. Es gibt zwar Tendenzen, es gibt einen Verein Deutsche Sprache, der dagegen hält, und auch in Lehrerzuschriften merkt man, dass das vieles doch negativ gesehen wird, aber insgesamt geht es ja sogar so weit, dass es Konzerne gibt in Deutschland, die Anordnungen getroffen haben, dass in sämtlichen Büros, das betrifft übrigens Siemens, in sämtlichen Büros alle Angestellten, die Deutsche sind, nur Englisch sich zu verständigen haben. Da werden die Briefe in Englisch geschrieben. Das ist also völliger Schwachsinn, wenn man sich das überlegt. Für die Außenbeziehungen, gut, da kann man das ja verstehen. Aber nein, innerhalb des Konzerns in Deutschland gibt es Anordnungen.
Und ich vermute, dass Sie noch stolz darauf sind.
Ja, natürlich. Ja, man ist auf Dummheit immer stolz.
Und das ist so, ja. Es ist tatsächlich eine Gefahr, Herr Dr. Blanke, und damit möchte ich erst einmal abschließen. Sie können uns aus Ihrem reichen Wissen natürlich noch eine Menge Dinge erzählen zu diesem Thema und sicherlich zu vielen anderen. Aber damit wollen wir erst einmal abschließen. Und unsere Hörer können nur noch fragen, wo ist Herr Dr. Blanke zu finden im Internet mit der Gesellschaft für Interlinguistik?
Ja, also Hörer, die sich für diese wissenschaftlichen Fragen interessieren, können im Internet die Seite www.interlinguistik-gil, also das ist die Abkürzung gil.de. Die finden dort also Materialien und auch über die Arbeit dieser Gesellschaft. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie auch von uns Materialien bekommen.
Ja. Herzlichen Dank, Herr Dr. Blanke aus Berlin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt nochmal wieder Musik. Und zwar jetzt ein Titel von der Gruppe Kaito, den Titel Ansero Ranello.
Posso fuorire della vanello, ho plena scena sulla cia, e comincia sulla paesage, per volvarma a posto, sette nove mi è sentita, via su di te con furia, una istoria la è, via nord a canto, la anche tutte i loi da companoi e i loi che detteranoi chi vado sulla campano porta vinti e la polde
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Wir haben einen Gast bei uns im Studio, der kommt nämlich aus Mecklenburg, er kommt aus Schwerin. Es ist Herr Ralf Kuse und Herr Ralf Kuse ist sozusagen Autor verschiedener Schriften. Und meine erste Frage ist, Herr Kuse, womit beschäftigen Sie sich, wenn Sie Bücher schreiben?
Das sind sicher die Chroniken dieser Region als Ortschronist aus Schwerin. Interessiert mich besonders an der Esperanto-Geschichte wer gegen sie war, wer sie gefördert hat, wie sich die einzelnen Clubs entwickelt haben und einzelne Personen so zu kleinen Leuchttürmen in der Region wurden, dass die anderen mitreißen konnten, diese Sprache zu lernen und selbst darin einiges zu bewirken.
Ja, Herr Kuse, und Sie haben ja schon ein bisschen nachgegraben in der Geschichte des Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Und wie tief ist Ihr Spaten eingedrungen in die Geschichte des Esperanto in unserem Bundesland?
Na, wir konnten in den letzten 10, 15 Jahren so einiges auftreiben, was wir vorher gar nicht wussten, einige Geheimnisse lüften. Dazu gehört das genaue Geburtsdatum unserer Sprache hier im Land. Das war das Jahr 1905. Eine Marie Hankel und ein Gotthilf Selin in Schwerin waren die ersten Esperantisten. Und später wurden 1908 eine Gruppe gebildet. Und je länger wir gegraben haben, desto mehr Fakten konnten wir aufstöbern. Darunter als eine der letzten Informationen war, dass es auch vor diesen 100 Jahren, die wir jetzt festlich begangen haben, auch schon Esperanto-Aktivitäten im Ausland gab. So gab es zum Beispiel 1897 schon in Schweden eine Übersetzung eines Ludwigs Luster Schriftstellers. Er übersetzte das erste Stenografie-Lehrbuch ins Esperanto.
Aha, also es lohnt sich, wenn man mal nachforscht. Und Sie haben das ja, wie ich vermute, in Büchern niedergelegt, wie wir wissen. Wie viel haben Sie da nur schon geschrieben?
Das sind so Ortschroniken von Schwerin und Rostock und inzwischen wächst die Landeschronik. Zwei Bände sind fertig. Die Zeit ab der Wende, die wird noch beschrieben und noch Fakten ausgegraben. Und dann wird auch diese erscheinen. Und als besonderes Highlight ist im Augenblick in Arbeit die Geschichte der beiden ersten Esperantisten, Marie Hankel und Gotthilf Selin.
Ja, und das ist ja schon über 100 Jahre her inzwischen. Herr Rakuse, herzlichen Dank. Gute Heimreise nach Schwerin. Er ist ja extra unseretwegen zum Interview hier angereist. Und ich denke, dass das für unsere Hörer sehr interessant war. Wir werden nämlich über die Geschichte des Esperanto in unserem Bundesland noch eine Menge sagen. Wir haben ja eine Sendereihe, wo wir uns nur mit einem Thema beschäftigen. Und da werden wir auch die Bücher von Ralf Kuse verwenden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle von MB Radio Treff 88,0. Sie können uns auch finden im Internet unter www.esperanto-mb.de oder direkt anrufen die beiden Werner, und zwar unter Werner Levin im Telefonbuch und Werner Hennis. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt nochmal eine Musik, und zwar von dem Sänger Flavio Fonseca, den Titel Babel Turo, der Turm von Babel.
Vada o Babel Turo, que inimigo compreenda, esse ato preparou, charla confuso, pesena, plene, e esmenso e deixa venene.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun etwas zu unserem Deutschen Esperanto-Bund, und zwar mal vielleicht was ganz Spezielles. Ich habe in der Zeitschrift Esperanto aktuell eine sehr interessante Sache gefunden. Und zwar deshalb interessant, weil es sich um einen etwas älteren, aber blinden Esperanto-Freund handelt. Es ist Manfred Hermann, und Manfred Hermann gehört zum Landesverband Bayern des Deutschen Esperanto-Bundes. Er ist dort der stellvertretende Vorsitzende und auch gleichzeitig derjenige, der für alle Schreibarbeiten und für die Mitgliederkartei zuständig ist. Und das als Blinder, stellen Sie sich das mal vor, ist doch was ganz Besonderes. Sie wissen aber sicher alle, dass man heute als Blinder ja schon diverse Hilfsmittel hat. Und seit Herrn Bray gibt es ja sogar die Blindenschrift, die aus einer Kombination von 6 erhabenen Punkten auf dem Papier besteht. Also der Herr Manfred Herrmann ist ein in Schlesien geborener 71-jähriger Mann, der mit 11 Jahren seine Sehkraft eingebüßt hat. Er hat in seiner beruflichen Tätigkeit lange als Telefonist gearbeitet und nun nach seinem Berufsleben ist er als Rentner, wohnt er in Hof in Oberfranken. Er ist Kassierer des Deutschen Esperanto-Blindenverbandes und außerdem Vorstandsmitglied bei der Bayerischen Esperanto-Liga, also bei einem Landesverband des Deutschen Esperanto-Bundes. Ja, Blinde können eigentlich auch allerhand. Sie können auch Bücher lesen. Der Reporter, der ihn besucht hat, hat natürlich nicht zu viele Bücher bei ihm gefunden, weil die Blindenbücher relativ umfangreich sind. Man leiht sich, so hat der Herr Herrmann erzählt, die lieber aus. Da gibt es einige Bibliotheken in Deutschland, die sowas können und machen, zum Beispiel in Marburg, in Leipzig, in München und so weiter. So ist zum Beispiel ein Rechtschreibduden in Blindenschrift umfasst 18 riesige Bände. Oder unser Esperanto-Wörterbuch 4 riesige Bände. Das ist schon sehr umfangreich. Und deshalb kann sich kaum jemand so viel solcher großen Bücher aufbewahren. Die kann man sich dann bestellen und ausleihen. Im Esperanto-Bereich gibt es natürlich auch für die Blinden Informationsblätter, Bücher, wie ich schon das Wörterbuch erwähnt hatte und ähnliches. Und da wird zum Beispiel von den von der Süddeutschen Zeitung werden zum Beispiel aktuelle Nachrichten herausgegeben, nicht nur Esperanto, aber im Esperanto gibt es die Zeitung Monato, Esperanto Aktuell und Esperanto, die Zeitschrift des Weltbundes, die geben auch für die Blinden Sachen in Blindenschrift heraus. Ich wollte das mal mitteilen, weil es doch sehr interessant ist, dass in so einer verantwortlichen Position auch ein Blinder ohne weiteres arbeiten kann. Er hat natürlich in seinem Arbeitszimmer dafür die technischen Voraussetzungen, die ich im Einzelnen nicht nennen müsste, die man sich aber gut vorstellen kann.
Ja, man muss das wissen. Man kann also aus dem Rechner heraus, also aus dem Weltnetz, dem Computer, sich Geräte anschaffen, die übrigens Valutamittel kosten, sind sehr teuer, aber sie sind da. Und dieser Rechner spricht dann den Text, den wir sonst lesen würden, spricht dann in Esperanto oder in Deutsch auf. Also ich korrespondiere per Rechner auch mit einem Blinden und ich kriege auch Antworten von ihm in geschriebener Form. Wunderbar, korrekt. Und ich weiß also, dass er meine Botschaften hört. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht.
Ja, er kann sie aber auch, er kann sie auch lesen. Es gibt ein Zusatzgerät vor der Tastatur. Da kann er das, was er selber geschrieben hat und auf dem Bildschirm steht, das kann er in Blindenschrift kontrollieren. Und genauso kann er den Text, der auf dem Bildschirm ist, auch auf sein Gerät bringen.
Ja. Ich weiß nicht, bist du schon fertig da, ne, mit dem?
Mit dem, ja.
Ja, ich wollte nur noch Folgendes sagen. Wenn wir Esperanto-Kongresse, große oder kleinere Treffen besuchen, stellt man sehr schnell fest, dass es prozentual viele Blinde gibt. Warum? Das ist ganz einfach. Blinde Menschen haben natürlich Schwierigkeiten, eine andere, noch viel mehr als wir, die noch gucken können, Schwierigkeiten, sich mit den Texten, der Werner Levin sagte das, zu befassen, denn geschriebene Texte sind ja dort in Dimensionen, die man sich als ein schwarzdruckender, schwarzlesender Mensch gar nicht vorstellen kann. Also, warum machen Blinde Esperanto? Das ist ganz einfach, sie können diese Sprache wesentlich leichter lernen, genauso leicht wie wir sie alle, aber der Aufwand, in diese Sprache einzudringen und sie dann zu beherrschen und sie dann auch zu benutzen, und zwar international, ist sehr schnell und das haben viele Blinde erkannt und das machen sie. Auch in Brandenburg gibt es Blinde, die Esperanto praktizieren und es auch lernen oder erst gelernt haben und es auch praktizieren, in einer Form, die Ihnen gefällt. Und ich möchte alle, die uns hören und die blind sind, den Mut machen, sich an uns zu wenden und zu sagen, jawohl, wir wollen es mal probieren. Da geht keiner eine Verpflichtung ein, die dann irgendwie ihn bindet, sondern einfach mal probieren. Es gibt ja hier auch einen Blindenverband in der Brandenburg und für die Umgebung. wenden Sie sich an uns. Das Telefon ist schnell zu erreichen. Man kann im Suchlauf im Internet unter Esperanto eintippen, Neubrandenburg, dann erscheint eine Telefonnummer, oder unter Werner Levin oder Werner Pfennig, oder wer Hilfe in Anspruch nehmen kann im Internet, unter www.esperanto-nb.de. Auch da sind die Verbindungsmöglichkeiten zu uns geschaffen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das zu den Esperanto und Blinden. Die sind übrigens sehr aktiv, sehr selbstbewusst und darüber freuen wir uns immer sehr. Was ist das Nächste?
Ja, wir könnten eine ganz kurze Musik machen und dann wieder zum nächsten Programmpunkt kommen.
Wunderbar. René, was gibt es?
Jetzt kommt der Titel 4 von der Gruppe La Merva, die Möwe. Der Titel Flava Blanco, gelber Weißer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Esperanto Welle Ondo Esperanto, wir haben noch eine Information für Interessenten, die gerne zelten. Das Esperanto Familienzeltlager, übrigens das 28. in einer langen Reihe, findet statt vom 12. bis zum 19. August auf dem alten Zeltplatz C86 nach DDR-Zählung, oder er nennt sich jetzt Campingplatz Andrezee, Turmsdorf, und dort findet also das besagte Esperanto-Familienzeltlager statt. Bedingung ist, ich muss eine eigene Zeltausrüstung haben, muss mich selber mit allem, was dazugehört, versorgen, aber darüber hinaus gibt es eine Esperanto-Familie sozusagen, also diese Gruppe, die dort zusammenkommt, sind zwischen 30 bis 70 Personen, mit Kind und Kegeln und mit Oma, und die Ältesten waren schon weit über 70, die dort mit uns zusammengezeltet haben und sind es. Also ist kein Problem nach oben in dem Alter. Wichtig ist dabei, dass ich mich den Freunden zuwenden kann, dass ich bereit bin, mit diesen Freunden, also sie mich zu unterhalten, also mich dazugehörig fühle, auch äußerlich. Und alles andere läuft von alleine. Das heißt, alle müssen sich können sich an der Gestaltung des Programms beteiligen. Typische Sachen sind gemeinsame Wanderungen durch den Wald mit Erklärungen in Esperanto, wie die Bäume, die Sträucher, die Pflanzen, die Pilze heißen oder die Tiere, falls man sie zu Gesicht bekommt. Alles das wird also dann ins Esperanto übertragen, aber in einer sehr lustigen, netten, ungezwungenen Art. Dann gibt es in jedem Tage einen Kaffeeklatsch, wo man alle Tische in eine lange Reihe stellt. Dann wird das gemeinsame, was man hat, auf den Tisch gestellt. Dem Kuchen, was auf dem Tisch steht, gehört immer allen. Und da also jeder etwas mitbringt, kann man eine reiche Palette haben zur Auswahl. Dann gibt es abends auch Vorträge, oder während des Kaffeeklatsches kann man auch Vorträge sich anhören. Das sind also auch Gespräche mehr, wo irgendjemand über ein ganzes bestimmtes interessantes Thema spricht. Und zum Abend, zur Nacht, die Kinder gehen ja in der Regel so gegen 22 Uhr schlafen, die ganz kleinen Kinder, die Jugendlichen natürlich erst morgens um 5, um 6, aber für die Kinder gegen zwischen 21 Uhr und 22 Uhr beginnen immer die Märchenvorführungen. Wir haben da noch die althergebrachten Märchen auf Dia, wie wir sie zur DDR-Zeit unseren Kindern gezeigt haben. Und das ist also wunderschön, dass man oder die Kinder von heute auch mit deutschen Märchen mal in Berührung kommen, denn sowas gibt es ja gar nicht mehr. Das ist also zum Sommer Esperanto Familienzeltlager in Thomsdorf. Bitte rufen Sie uns an, wer Interesse hat. Wir sind sehr erfreut, wenn dort ganz neue Menschen zu uns kommen und sich mal anschauen, was treiben Esperanto-Freunde eigentlich auf dem Zeltplatz. Ja, soweit erst einmal. Ich weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen.
Ich mache mal weiter mit Informationen aus dem Weltnetz. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal so ein paar Informationen zusammengetragen. Wenn man unter www.esperanto.de mal ins Netz guckt, dann findet man dort diverse Informationen über den Deutschen Esperanto-Bund und die Deutsche Esperanto-Jugend und viele andere Links. Aber ich habe festgestellt, dass alle Bundesländer in Deutschland einen Landesverband des Esperanto haben. Jeder Esperanto-Landesverband hat auch seine Netzseite dort ausgestellt und da habe ich dann alle gefunden. Ich habe die Netzseiten auch alle mal angeklickt, aber es ist nicht so, dass in jeder Netzseite oder unter jedem Namen Landesverband immer gleich zu sehen ist, wenn ich den aufrufe, wer eigentlich hinter diesem Verband steht. Bei unserem eigenen Landesverband, Mecklenburg-Vorpommern, ist das sehr leicht zu erfahren, da steht es schon auf der ersten Seite, ne? René, welche Gruppen zu unserem Verband gehören. Bei anderen Landesverbänden ist mir das nur zum Teil gelungen, bei manchen gar nicht, das finde ich nicht so schön, aber das ist auch nicht so wichtig. Die einzelnen Gruppen, die in Deutschland existieren, findet man nämlich auch in einer anderen Liste. Und zwar sind es weit über 84 Ortsgruppen in Deutschland, haben sich im Internet mit ihrer Adresse dargestellt, dass sie vorhanden sind. Und wir, Werner und ich, wir gehören beide schon, kann man sagen, zur älteren Generation. Wir denken immer, wir hören nichts von der Jugend, die machen nichts. Das ist grundverkehrt. Das ist eigentlich aus meiner Sicht für mich jetzt die Sensation. Unter Deutsche Esperanto-Jugend gibt es nämlich eine Liste zu finden, eine Adressenliste mit Ansprechpartnern in ganz Deutschland. Und wenn man die mal alle zusammenzählt, das habe ich mal gemacht, dann kommt man auf 61. In Mecklenburg liegt da allerdings nur eine von diesen Adressen. Wir sind ja auch dünn besiedelt, aber das ist natürlich ein bisschen schade. Aber wenn man das nach alten und neuen Bundesländern teilt, wären es 11 Ansprechadressen in den neuen und 50 Ansprechadressen mit Name, Straße, Ort, Telefonnummer und Netzadresse, 50 Adressen in den neuen Bundesländern. Das ist schon eine ganze Menge und für mich ist es eine kleine Sensation, dass sich so viele junge Leute persönlich dafür bereit erklärt haben, doch offizieller Ansprechpartner zu sein. Das ist doch eine ganz schöne Verantwortung im Netz und im Esperanto-Wesen. Die Jugend hat auch eigene Landesverbände gegründet. Im Netz habe ich dann 12 Landesverbände gefunden, und während bei den älteren Leuten, also unserer Generation, doch 16 Landesverbände vertreten sind. Ne?
Ja, da sind ja alle. Deutschland hat jetzt ja 16 Landes, also Föderations, nein, wie sagen wir auf Deutsch, Länder der Bundesrepublik. Ja. Und ja, wir haben leider in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben Jugendliche, die auch fließend Esperanto sprechen, aber sie sind eben nicht in unsere Strukturen aufgenommen worden, weil sie wollen es einfach nicht.
Ja, und es ist auch nicht so wichtig, ob man einen Landesverband hat oder nicht. Hauptsache man macht es.
Die Hauptsache ist, sie machen Esperanto, es macht ihnen Spaß, sie wenden es an und das ist das Wichtige.
Ja, das wäre meine Information und vielleicht können wir jetzt wieder eine kleine Zwischenmusik gebrauchen, René.
Ja, dann gibt es jetzt den nächsten Titel, und zwar Titel Nummer 6 von der CD von der Gruppe Solo, Kier Neplu, wo nicht mehr.
liebe Hörerinnen und Hörer, Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Wir wollten einige Informationen über Esperanto in der Welt bekannt geben. Da fragen wir immer, wo ist denn nur Esperanto eigentlich zu Hause? Da können wir sagen, in der gesamten Welt. Und ich habe hier aus der Zeitschrift des Esperanto-Weltbundes einige kleine Informationen zusammengetragen. Esperanto zum Beispiel in Afrika, die ist in den letzten 10, 15 Jahren ja eigentlich sehr stark gewachsen, nicht explosionsartig, aber doch sehr stark. Und es gibt Radiostationen in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Kongoland, also in Kongo, ehemalig Belgisch-Kongo, in Burundi, in, ja, ich weiß gar nicht, wie ich die Namen alle aussprechen soll, jedenfalls in verschiedenen, auch in Togo, gibt es Radiostationen, die in Esperanto oder über Esperanto senden. Es gibt verschiedene Clubs, es gibt Kurse, eben in Benin, in Madagaskar. Die haben dort in einem Kurs mitunter 100 Teilnehmer. Das ist also für uns eine Sache, die wir nur im Traum uns vorstellen können. Fakt ist, dass sozusagen die Afrikaner, das ist dieser vergessene Kontinent, man hört nur immer Schlechtes, man hört Korruption, man hört Mord und Totschlag und man vergisst dabei oft, dass es dort Menschen gibt, die in Ruhe und Frieden leben wollen und die auch international sich einflechten möchten. In Nigerland ist was los mit Esperanto und so weiter. Also ganz toll. Ähnlich ist es in Amerika. Amerika ist ja nicht nur die USA. Amerika ist ja von Kanada bis Feuerland ein Kontinent mit verschiedenen Sprachen, mit Englisch, mit Französisch, mit Portugiesisch, mit Spanisch. Und da ist auch eine Menge an Aktivitäten zu verzeichnen. Und auch die USA-Esperanto-Freunde sind sehr stark. Sie machen sehr viel an Veranstaltungen, an Konferenzen, an Lehrunterweisungen. Und auch in Kuba. Kuba ist ja nun ein bisschen auch in Vergessenheit geraten. Aber Kuba ist ein stolzes Volk, ein Land, das schon über ja, 50 Jahre und mehr hinweg sich dem Boykott der USA zu erwehren hat und der Vasallen der USA. Das ist also für sie sehr schwierig. Trotzdem machen die ein sehr gutes Esperanto-Leben mit Veranstaltungen, mit Kongressen. Sogar ein Weltkongress war kürzlich in Kuba, Esperanto-Weltkongress. Aber auch in anderen amerikanischen Ländern wie Uruguay, wie Argentinien, wie Brasilien. Brasilien ist ja nun fast ein Esperanto-Land. Da gibt es sogar ein Dorf, was nur in Esperanto spricht. Und die werden vom Esperanto-Weltbund dort betreut. Und ja, sie haben natürlich ihre Veranstaltungen, ihre Konferenzen. Und die USA, ja als führende oder eines der führenden Weltmächte und die führende Sprache der Welt, die sagen, jammert nicht so viel rum mit dem Englisch und Esperanto, macht einfach Esperanto. Das Englische sorgt dafür, dass die Welt alphabetisiert wird. Und eines Tages wird man merken, dass Englisch eigentlich gar nicht so recht taugt für eine große, weltumspannende Sprache. Und da kommt man ganz automatisch auf ein Projekt, das wir nun Esperanto nennen. Kein Projekt mehr, es ist ja schon eine total lebendige Sprache. Und sie sind also sehr, sehr aktiv, was Kurse betrifft, was Wissenschaftsarbeit betrifft. Das macht man also in den USA. Ja, ich könnte es noch fortsetzen. Die Regie meckert schon und sagt, es ist Zeit, langsam zum Ende zu kommen. Ich wollte ja nur andeuten, was so los ist in der Welt.
Ja, jetzt kommt noch Monato ein bisschen, und zwar die Ausgabe Juli 2006. Da steht ein interessanter Artikel zum Thema Tourismus drin über Irland, und zwar genau genommen über die Hauptstadt, die ja Dublin heißt. Die Iren nennen ihre Stadt ja gerne liebesantikes, schmutziges Dublin. Warum die das so nennen, steht hier in dem Artikel auch drin. Zum Beispiel während des eine Zeit lang waren zum Beispiel vor allem die Arbeiterviertel und die Teile der Stadt, wo die armen Leute wohnten, ziemlich schmuddelig. Inzwischen ist das Dublin allerdings zu einer modernen und sich fortschrittlich entwickelnden Stadt, oder besser gesagt Großstadt geworden. Hier sind sehr schöne, viele große Bilder drin. Und hier schreibt der Autor auch, was in der Stadt so alles machbar ist. Da gibt es welche, die da regelmäßig einmal im Monat durch die Stadt spazieren gehen oder irgendwelche Exkursionen veranstalten, sich mit ausländischen Besuchern treffen und mit denen in verschiedenen Sprachen sprechen.
Ja, wer ist jetzt dran? Der Werner war schon mit der Sensation dran. Ich hatte versprochen, liebe Hörer und Hörer, dass wir noch ein bisschen Kursus machen. Was ist Esperanto? Die Jugend hat ein neues, schönes Flugblatt. Ja, eigentlich ist das mehr ein Karton, den man mit sich tragen kann, entworfen. Und da ist in ganz kurzen Zügen, sehr liebevoll aufbereitet, in Farbe die Sprache dargestellt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man das alles so auf einem Blatt kriegt. Zum Beispiel Enden im Esperanto, also es ist eine genormte, eine geplante Sprache, enden alle Verben auf S. Wir haben natürlich die Zukunft, das ist Os, die Gegenwart, das ist As, die Vergangenheit ist Is, die Nennform ist mit I, also Scribi heißt Schreiben im Wörterbuch, Mi Scribos heißt ich werde schreiben, Mi Scribas ich schreibe, Mi Scribis ich schrieb. Das also zu den Verben. Alle Adjektive im Esperanto enden immer auf A. Alle Adverbien enden auf E. Die Deutschen haben fast vergessen, was Adverbien sind. Im Esperanto gibt es Originaladverbien und abgeleitete Adverbien und die abgeleiteten enden alle auf E. Die Substantive, das sind alles, was man essen, trinken und angucken kann, enden auf O. Dann haben wir noch die Mehrzahl, die endet denn, wenn man also sagt Tablo, das ist der Tisch. Die Mehrzahl ist Tabloi. Habe ich einen Akkusativobjekt, also als Satz gegen, also als Satzglied, dann sage ich Mi havas tablon, ich habe einen Tisch. Und habe ich mehrere Tische, ein reicher Mensch, Mi havas tabloin. Das ist also für das Substantiv, ähnlich wird ein Adjektiv in die Mehrzahl und in den Akkusativ erhoben und so weiter. Das ist also für diejenigen, die sich mal mit Esperanto beschäftigen möchten, schauen Sie rein, auch in das Weltnetz, in das Internet, da werden Sie auch Vokale, also mit Stimme untersetzte Esperanto-Kurse treffen. Ja, das ganz kurz, ich weiß nicht, wie weit die Minuten sind unserer heutigen Sendung.
Ja, Sie hörten heute unseren Sendeteil Esperanto-Welle, Wiederholung dieser Sendung am 9.7.2006 um 14 Uhr und unsere nächste Sendung ist am 19.7.2006. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 6.7.2006 war Werner Levin.
Anoi cirmuteron, ciam diru, nur la veron. La infanoi faru rondon, cae et conu tutan mondon. La infanoi laute cantu, novae...